Zum Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb begrüßt Sie aus München ganz herzlich Leon Bichler. Gott liebt alle Menschen. Da sind sich die meisten wohl einig. Einige fragen sich dann aber, ob Gott aus seinem Gerechtigkeitssinn heraus jedoch nicht auch jenen Menschen eine gerechte Bestrafung widerfahren lässt, die beispielsweise absichtlich Böses getan haben. In diesem Zusammenhang werden dann oft Begriffe wie das Fegefeuer oder die Hölle genannt. Kommen wir nun also alle in den Himmel oder nicht? Diese und viele weitere Fragen wird unser Sendungsgast heute ganz genau durchleuchten, nämlich der Sprecher der Kalleisner Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen. Wir wünschen geistlichen Gewinn dabei.
Herzlich willkommen zu unserem Vortrag im Rahmen des Grundkurses des Glaubens, der sich jetzt schon ein drittes Mal mit der Frage beschäftigt, was kommt eigentlich nach unserem Tod? Die sogenannte Eschatologie beschäftigt sich mit dem Ende. Normalerweise eigentlich mit dem Ende der Welt. Also was kommt am Ende fürs Universum, fürs ganze Erdengeschehen und wie sieht das aus, was passiert dann? Und das ist mit Sicherheit sehr interessant, aber ob wir das Ende der Welt erleben werden, ist nicht so ganz sicher. Aber ob ich mein persönliches Ende erleben werde, ist sehr sicher. Und deswegen ist eigentlich viel drängender die Frage, was geschieht mit mir, wenn ich sterbe, was passiert dann? Damit haben wir uns schon beschäftigt. Einmal, was glaubt die katholische Kirche aufgrund des biblischen Befundes? Was erwartet uns im Augenblick des Todes? Was ist der Tod überhaupt? Und danach? Danach haben wir uns beschäftigt mit alternativen Jenseitsvorstellungen. Also was glauben andere Religionen, Sekten, seltsame Vorstellungen, die es alles so gibt, die sich aber immer mehr auch in die katholische Kirche einschleichen, das heißt eigentlich in den Glauben der Katholiken einschleichen, weil manchmal nicht mehr ganz klar ist, was ist denn das überhaupt noch katholisch und was nicht. Und dann glaubt man irgendwelchen Kram, der eigentlich mit unserem Glauben unvereinbar ist. Manchmal, muss man hinzufügen, gibt es allerdings auch schon Prediger, Priester innerhalb der katholischen Kirche und nicht zuletzt auch Professoren, die Dinge erzählen, die eigentlich eindeutig nicht mehr vereinbar sind mit dem katholischen Glauben. Damit haben wir uns im letzten, das war der zweite Vortrag zum persönlichen Ende des Lebens und das, was danach kommt, beschäftigt. Das will ich jetzt noch einmal aufgreifen. Es geht jetzt vor allem um die sogenannte Apokatastasis. Also man lernt hier sehr schöne Fremdwörter. Apokatastasis heißt Allerlösung. Hatte ich auch schon beim letzten Vortrag kurz erwähnt. Die gehen wir jetzt noch mal ein bisschen näher durch und kommen danach zu interessanten Einzelfragen, wie zum Beispiel, wenn es bei der Auferstehung eine Wiedervereinigung mit dem Leib gibt, was ist dann Leib? Ist das genau die Anzahl von Atomen, die ich hier auf Erden gehabt habe oder was bedeutet das? Und noch ein paar andere Fragen. Thema des heutigen Vortrags. Und beginnen wir also erst einmal mit der Frage nach der Apokatastasis, der Allerlösung. Die Frage nach der Hölle, ob sie existiert, ob Menschen in der Hölle sind und vor allem unter welchen Umständen sie dorthin gekommen sind, ist wahrscheinlich die Urfrage aller Fragen nach dem Jenseits. Im Grunde fußt ja eigentlich auch jede Religion auf der manchmal vorrationalen Angst beziehungsweise auf der realistischen Einschätzung, dass mein Leben einen verfehlten Ausgang haben könnte. Theologen aller Zeiten und aller Konfessionen haben diesen Glauben an eine ewige Verdammnis als ein furchtbares Mysterium, eine denkerische Überforderung oder ein schmerzliches Geheimnis, eine erschütternde Wahrheit bezeichnet und oft zugegeben, dass wir dies hier auf Erden niemals ganz ermessen oder begreifen werden. Allerdings ist dieses philosophische und theologische Ungeheuer, die Hölle, nicht nur oft geleugnet und umgedeutet worden, es findet sich eine überwältigende Kontinuität von den biblischen Aussagen bis in die heutige Zeit. Die Botschaft der christlichen Religion ist eine frohe Botschaft, nicht die Nachricht von der Hölle, sondern die Kunde von einem liebenden Gott ist unser Evangelium. Aber die Frage, auf die der christliche Glaube antwortet, ist die Frage nach dem Heil. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und das impliziert, würden wir die Möglichkeit des ewigen Scheiterns streichen, dann hätte sich diese Frage erübrigt und damit eigentlich auch jede Frage nach Gott und eigentlich auch jede Religion. Wir kommen ja sowieso, egal ob wir jetzt gläubig sind oder nicht gläubig, ob wir die größten Sünder sind oder nicht, am Schluss alle in den Himmel. Da brauchen wir auch nicht mehr glauben. Wenn wir davon ausgehen, dass wir lediglich dieses irdische Leben haben und mit unserem irdischen Tod einfach alles zu Ende ist, brauchen wir auch keine Religion. So denkt der Atheismus und insofern ist er eigentlich konsequent. Ob es in dieser Weltanschauung einen Gott gibt oder nicht, das ist einerlei. Spätestens wenn wir tot sind, würde die Frage nach der Existenz Gottes ohnehin keine Rolle mehr spielen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir auf Erden leben und schließlich alle einmal in den Himmel kommen, gewissermaßen automatisch da hineinrutschen, dann brauchen wir auch keine Religion. So denken eben viele Halbchristen. Aber in dieser Hinsicht sind sie überhaupt nicht konsequent, im Gegensatz zu den Atheisten. Die sind dann konsequent, wenn sie sagen, es gibt keinen Gott und deswegen, wenn wir sowieso tot sind und nichts mehr ist, brauchen wir auch keine Religion. Aber diejenigen, die sagen, wir kommen alle in den Himmel, aber Religion ist trotzdem irgendwie sinnvoll, sind nicht konsequent. Wenn wir alle in den Himmel kommen, wäre es egal, wie wir jetzt leben. Wenn wir tot sind, würde sich ohnehin alle im Himmel wiederfinden. Wozu dann noch anstrengen oder etwas glauben? Also, wir leben in einer Entscheidungswelt. Und am Ende dieser Entscheidungswelt erwarten wir nicht automatisch die Erlösung in den Himmel. Also brauchen wir die Religion. Religion, die uns sagt, was wir tun müssen, damit wir so leben können, dass wir am Ende das Glück finden, beziehungsweise die uns von Gott erzählt, der uns dieses Glück schenken will. Und wir die Freiheit haben, es anzunehmen, allerdings auch es abzulehnen oder zu verpassen. Die Religionen dieser Welt sagen uns also, wie wir zu leben haben, damit wir Gott nicht verpassen. Weil alle religiösen Menschen die Möglichkeit des misslungenen Lebens vor Augen haben. Während die nicht-christlichen Religionen dieser Welt Rezepte anbieten, wie die Menschen zu Gott kommen, verkündet das Christentum das Gegenteil. Das ist die entscheidende, frohe Botschaft. Wir glauben, dass Gott zu uns gekommen ist. Nicht wir müssen uns erlösen, wie in fast allen anderen Religionen, sondern Gott kommt, um uns zu erlösen. Aber das ändert nichts daran, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, diese Erlösung zu verpassen oder abzulehnen. Denn wenn Gott alle Menschen, also wirklich alle, erlöst hätte, auch gegen deren Willen, und gegen deren ausdrückliche Ablehnung, dann hätte er sich damit auch wieder jede Religion erledigt. Wir brauchen dann nur noch abwarten, bis wir sterben. Gott hat uns alle erlöst, ist doch alles bestens. Also notwendigerweise zu dem Erlösungsgeschehen gehört die Freiheit des Menschen, diese Erlösung anzunehmen. Darüber haben wir gesprochen, gerade wenn es um die Unterschiede zwischen evangelisch und katholisch geht. Die Freiheit, die Erlösung, die bereits geschehen ist, anzunehmen, ist tatsächlich ein Werk. Aber wir müssen nicht die Erlösung selbst bewerkstelligen. Wir müssen uns auch nicht würdig erweisen für die Erlösung. Wir müssen sie nur annehmen. Die Tür zum Heil ist von Gott selbst geöffnet worden. Aber ob wir durch diese Tür gehen, das ist uns überlassen. Auf den ersten Blick wäre es natürlich fein, wenn wir für unsere Erlösung nichts tun müssten. Aber den zweiten Blick sparen sich dann die meisten Menschen, denn es gibt glühende Verfechter der Allerlösung, die glauben, damit den Menschen eine große Last von den Schultern zu nehmen. Aber auf den zweiten Blick wird klar, dass Gott, der uns ohne uns zu fragen und ohne unsere Mitwirkung einfach erlöst, nicht sehr liebevoll handelt. Denn dann werden wir zu Marionetten, die einfach umgedreht werden, um nun auf Gott zuzulaufen. Wenn Gott uns auch gegen unseren Willen erlöst, dann verliert alles, was wir tun, seine Bedeutung. Schließlich verliert der Mensch nämlich dadurch seine Freiheit. Also erlöst uns Gott nur, wenn wir wollen, wenn wir Ja sagen zu seiner Erlösung. Er zwingt uns nicht, er lässt uns die Wahl. Es mag vielleicht einige Menschen geben, die die Möglichkeit der Wahl zugleich als Qual empfinden. Aber daraus dann den Schluss zu ziehen, es wäre besser, gar keine Wahl zu haben, würde der Freiheit des Menschen und seiner Würde nicht gerecht. Bei Gott ist nämlich die Entscheidung keine Qual. Es ist eine andere Entscheidung. Es geht ja nicht um die Auswahl zwischen diversen Möglichkeiten. Gott bietet uns die Erlösung an. Er setzt uns in die Freiheit, Ja zu sagen, und er erwartet eine Zusage. Es gibt keine Qual der Wahl, sondern nur die Freude, diese Zusage dann auch geben zu können. Wenn wir im Supermarkt vor den Regalen stehen und uns für eine Sorte eines Produkts entscheiden müssen, dann mögen wir uns vielleicht wünschen, dass uns jemand die Wahl abnimmt. Wenn es aber nur noch eine Sorte gibt, dann wird es gewissermaßen einfacher. Man kann sich lediglich dafür oder dagegen entscheiden. Bliebe dem Menschen nicht einmal diese Wahl, wäre sein Personsein in Freiheit aufgehoben. Dass Gott uns die Freiheit lässt, an der Erlösung mitzuwirken, ist keine unnötige Qual. Er stellt uns ja keine 27 verschiedene Erlösungsmodelle vor, sondern nur ein einziges, die Liebe zu Christus. Aber diese eine Entscheidung kann er uns nicht nehmen, ohne uns auch gleichzeitig dadurch das Menschsein zu nehmen. Nochmal, wir müssen eben nicht qualvoll wählen, sondern dürfen in Freude unsere Zusage geben, uns von Gott derart beschenken zu lassen. Und damit werden Reiz und Widerspruch dieser Allerlösungstheorie der Apokatastasis deutlich. Es wäre schon reizvoll, wenn Gott uns die Qual der Wahl abnimmt. Aber wenn er uns auch noch die grundsätzliche Entscheidung abnehmen würde, dann würde er uns zugleich die besondere Würde des Personseins nehmen, was er uns doch gerade geschenkt hat. Wenn Gott uns die Freiheit schenken würde, sich für ihn zu entscheiden und uns gleichzeitig die Möglichkeit nehmen würde, diese Freiheit zu einer Entscheidung gegen ihn zu missbrauchen, dann hätte er uns keine Freiheit geschenkt und der Mensch hätte auch keine Würde.
Zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb geht es jetzt mit Pfarrer Peter van Briel aus Hobsten in Nordrhein-Westfalen um Einwände, die immer wieder gegen die Existenz der Hölle vorgebracht werden.
So viel zur katholischen Ansicht, dass es diese Freiheit, die Entscheidung und die Entscheidung für die Erlösung, wohlgemerkt, die Erlösung müssen wir nicht selbst wirken oder durch Werke uns ihr würdig erweisen, sondern wir müssen sie nur annehmen. Aber diese Freiheit, ich sage es mal so, ist existenziell. Sie macht das Wesen unserer Würde aus. Und dann wird natürlich die Frage gestellt, die ich auch für berechtigt halte, ist das denn biblisch? Wir haben unseren Glauben nicht eins zu eins aus der Bibel, sondern wir haben sie von dem, was Jesus den Aposteln erklärt und anvertraut hat und sie das weitergegeben haben. Und diesen Glauben, unseren katholischen Glauben, finden wir nicht eins zu eins in der Bibel. Aber er muss natürlich in Übereinstimmung mit der Bibel sein. Und davon gibt es sehr viele Übereinstimmungen. Die könnte ich jetzt alle aufzählen, aber dann würde ich in einem Vortrag mehr Bibelstellen zitieren, als überhaupt noch etwas Informatives sagen. Aber es ist schon interessant, deswegen will ich ein paar dieser Bibelstellen doch erwähnen. Das Wichtigste ist vielleicht Johannes 3,16, die Stelle, die auch von Evangelikalen gerne mal auf T-Shirts gedruckt oder auf Plakaten hochgehalten wird. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. An dieser Stelle wird auch nochmal davon gesprochen, dass das Gericht darin besteht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Aber die, die zum Licht gekommen sind, denen gab Gott die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Ebenfalls ist in der Bibel, zum Beispiel bei Lukas, von den Qualen die Rede, die der Reiche in der Unterwelt erleiden muss. Von der engen Tür, durch die nicht alle kommen können. Auch von der verschlossenen Tür. Davon, dann bei Markus jetzt, dass es für einige besser sei, mit einem Mühlstein um den Hals ins Wasser geworfen zu werden, oder dass es besser sei, einzelne Gliedmaßen zu verlieren, als unversehrt dem Verderben der Hölle zu verfallen. Es ist sogar die Rede davon, dass es besser für Einzelne wäre, nicht geboren worden zu sein. Ich glaube, diese Sprache, dieses Erwähnen von der Scheidung der Schafe und der Böcke und der Spreu und der Weizen macht deutlich, der Glaube, alle würden in den Himmel kommen, widerspricht mehr der Bibel im Ganzen. Damit will ich es erstmal gut belassen, was die Bibelstellen angeht. Es gibt einige Einwände gegen die ewige Verdammnis. Also, warum soll es so etwas in der Hölle geben können? Gott ist doch allmächtig. Kann er uns dann nicht vor der Verdammnis bewahren? Manchmal hört man ja diesen vertrauensvollen Satz, Gott ist allmächtig, er wird auch den schlimmsten Sünder bekehren. Also eine solche Aussage beweist natürlich einerseits Gottvertrauen. Er blendet aber auch die Freiheit des Menschen aus. Gott kann nicht böse sein. Er kann nicht beschließen, ab morgen nicht mehr zu existieren. Er kann sich nicht in Luft auflösen. Er kann nicht lügen und er kann auch nicht lieblos handeln. Das hat nichts mit einer mangelnden Allmacht zu tun, sondern das wäre dem Wesen Gottes entgegengesetzt. Und jemanden gegen seinen Willen zu etwas zu zwingen, ist lieblos. Man kann sagen, dass Gottes Allmacht vor dem freien Willen des Menschen Halt macht. Aber schöner ist es, wenn man es so formuliert, Gottes Allmacht ist so groß, dass er sogar die Macht hat, sich selbst zurückzunehmen und dem Menschen seine eigene Freiheit zu belassen. Diese Freiheit kann der Mensch auch missbrauchen. Und Gott wirbt um diesen Menschen. Wie ein Bräutigam um seine Braut. Das Bild findet sich an zahlreichen Stellen in der Bibel. Und wenn Gott dann doch wieder eingreift und diese Entscheidung eigenmächtig korrigiert, ist das eben kein Zeichen seiner großen Allmacht, sondern ein Rückschritt. Gerade dem größten Sünder noch seine Freiheit zu lassen, ist ein Zeichen seiner Allmacht und Größe. Letztlich steckt hinter dem Gedanken, Gott könne so etwas wie die Hölle nicht zulassen, die stillschweigende Unterstellung, Gott wäre verantwortlich für die Entscheidung des Menschen gegen Gott. Und er würde den Menschen dann gegen seinen Willen dorthin verbannen. Man kann nicht oft genug betonen, dass die Hölle keine gegen den Menschen verhängte Strafe ist, sondern eine direkte Konsequenz des freien menschlichen Willens, der sich derart entscheidet. Man kann es so formulieren, ich habe das in diesem Vortrag schon über das katholische Modell erwähnt, am Ende ist jeder dort, wo er will. Und auch die, die in der Gottesferne sind, wollen dort sein und sie würden sagen, wenn ich in den Himmel muss, dann wäre das für mich die Hölle. Gott respektiert diese Entscheidung. Er trifft sie nicht an unserer Stelle. Man hört auch manchmal das Wort von der Drohbotschaft. Also wir haben eine frohe Botschaft zu verkünden und keine Drohbotschaft und deswegen soll man die Hölle nicht erwähnen oder vielleicht auch einfach gar nicht mehr dran glauben, dass es sie gibt, denn das würde unsere Botschaft verändern. Wichtig und richtig ist dieser Einwand, weil es sich bei der christlichen Botschaft tatsächlich um eine frohe Botschaft handelt. Soweit so richtig. Und wenn es tatsächlich keine Hölle gäbe, sondern die Kirche nur mit der Hölle drohen würde, damit sie irgendwie gehört wird, damit die Leute ein bisschen Angst bekommen und dann sagen, oh, wenn die Kirche das sagt, dann müssen wir jetzt was tun, dann hätte sie tatsächlich ihren Auftrag verfehlt. Wir wollen die Menschen nicht mit Gott versöhnen, weil ihnen ansonsten unsägliches Leid droht, sondern weil es herrlich ist in den liebevollen Arm Gottes. Aber wenn es die reale Möglichkeit gibt, sich aus diesen Armen Gottes zu lösen. So ist es ebenfalls ein Gebot der Liebe, auf diese Gefahr zu verweisen. Sie darf keineswegs zum Hauptbestandteil der Verkündigung werden, aber ein Verschweigen dieser Möglichkeit ist mindestens ein ebenso großer Verstoß gegen die Liebe wie eine Überbetonung dieser Möglichkeit. Auf die Gefahren im Straßenverkehr, bei der Gesundheitsvorsorge oder bei der Gesetzgebung zu verweisen, ist ein Gebot der Liebe. Man soll es nicht übertreiben. Man kann auch durchaus von den Schönheiten des Straßenverkehrs sprechen, weil man eben von A nach B kommt. Aber die Gefahren zu verschweigen ist keine Liebe. Und das gilt ganz besonders und selbstverständlich für den noch wichtigeren Bereich der Gottesbeziehung. Dann gibt es noch einen ganz interessanten Ausspruch, den ich am Anfang gar nicht richtig einordnen konnte, wo Leute sagten, dann will ich nicht in den Himmel. Und zwar hatten die Vorstellung, wenn es so ist, dass ein ihnen nahestehender Mensch unter Umständen in der Hölle gelandet sein will, dann will ich zu ihm und eben nicht in den Himmel. Ein Bekenntnis, das sicherlich aus großer Liebe heraus gemacht wird. Aber dennoch dürfen wir darauf vertrauen, dass Christus dem Verstorbenen in größtmöglicher Liebe zugetan ist und alles versucht hat und auch getan hat, um eine Liebesbeziehung zu erhalten. Und wenn Christus ihn sogar durch sein Leiden und sein Tod nicht zur Liebe bewegen konnte, dann können wir es auch nicht. Bevor wir uns dann allerdings auf eine solche Diskussion einlassen, ist es sinnvoller, darauf hinzuweisen, dass die Kirche für keinen Menschen die Hoffnung aufgegeben hat, also für keinen konkreten Menschen. Es gibt keine einzige Aussage, selbst über Judas nicht, dass er in der Hölle ist. Das wissen wir nicht und das predigen wir auch nicht. Und deswegen brauchen wir auch beim bestimmten Menschen nicht zu sagen, der ist wahrscheinlich in der Hölle, sodass ein anderer sich dann unter Umständen bemüßigt fühlt zu sagen, ja, dann will ich nicht in den Himmel. Sondern wir können alle ermuntern, ebenfalls in der Hoffnung, auch für unsere Lieben zu bleiben und sich deshalb den Himmel zu wünschen in Gemeinschaft, auch mit den Heiligen und mit denen, die uns nahestehen. Bleibt noch ein letzter, schwerwiegender Einwand. Ist es denn mit der Barmherzigkeit Gottes zu vereinen, dass Menschen in alle Ewigkeit in der Hölle leiden müssen? Kann ein liebender Gott sich selbst treu sein, wenn er weiß, dass seine Geschöpfe für alle Ewigkeit diese Liebe entbehren? Auch hier steckt der verborgene Gedanke, dass es die Hölle nicht gäbe, wenn Gott etwas an der Ordnung der Welt verändern würde. Das Verblüffende bleibt aber, Gott kann daran nichts ändern. Er hat den Menschen die Freiheit gegeben und er würde sich selbst und seiner Güte und Liebe widersprechen, wenn er den Menschen diese Freiheit wieder nehmen würde. Gott kann sich aber nicht selbst widersprechen, er kann nichts tun, was seinem eigenen Wesen widerspricht. Weder Gott noch die Kirche haben sich die Vorstellung von einer Hölle ausgedacht. Die Entscheidung gegen das Angebot Gottes ist eine notwendige Konsequenz der Freiheit. Im Grunde treffen sich hier alle im letzten Vortrag genannten Theorien, sowohl die Ganztodtheorie als auch die Endentscheidungshypothese, die Wiedergeburt und die Auferstehung im Tod, sie beziehen alle ihre Faszination daraus, dass sie auch ohne Hölle auskommen. Wenn die Kirche jedoch an der Möglichkeit der Hölle festhält, dann nicht, weil sie so verliebt ins ewige Feuer ist. Oder auch nicht, weil sie damit so schön drohen können. Und auch nicht deswegen, weil sie sich das einmal ausgedacht hat und jetzt nicht zurückrudern will. Sondern weil an dieser Frage die Würde des Menschen hängt. Weil Gott uns die Freiheit zur Liebe geschenkt hat, liegt unser Glück auch eben nur in der Liebe, die wir frei wählen. Gott wird diese Entscheidung nicht verhindern oder aufheben, selbst wenn wir uns von ihm abwenden und lieber das Vergängliche lieben. Aber es gehört nicht viel dazu, sich Gott zuzuwenden. Diese Hinwendung zu Gott entspricht ja auch dem Wesen des Menschen, der von Gott als Freiheit geschaffen ist. Gott ruft uns an, er wirbt um uns, unser ganzes irdisches Leben lang. Und er zeigt uns am Beispiel so vieler bereits vollendeter Menschen, wie schön es bereits hier auf Erden ist, sich Gott zuzuwenden. Wie schön muss es dann erst in der Ewigkeit des Himmels sein.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und jetzt erläutert Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen, was man unter Ewigkeit versteht, sowie unter dem sogenannten Auferstehungsleib.
Kommen wir zu den Einzelfragen. Interessanterweise schließen sich nämlich gerade an diese Ausführungen zur Eschatologie Unmengen an Fragen an. Erfahrungsgemäß mehr als zu allen anderen Themen der Theologie. Vermutlich deswegen, weil es sich um ein Thema handelt, dessen Ereignisse noch in der Zukunft liegen. Wir wollen wissen, was auf uns zukommt, während andere Ereignisse, die biblischen Ereignisse, in der Vergangenheit liegen und es dann auch nicht so wichtig ist, wie es genau war. Wir wollen aber wissen, was auf uns zukommt. Das Problem ist, wir wissen nicht viel über das Jenseits. Obwohl das, was wir wissen, ausreichend genug ist, sich auf diese Zeit dort zu freuen. Dass ich nun doch noch ein paar Fragen aufgreife, liegt nicht daran, weil das die wichtigsten oder die am häufigsten gestellten Fragen sind. Es sind einfach nur die Fragen, auf die wir zumindest ansatzweise eine Antwort geben können. Eine Frage ist die Frage nach der Zeit. Ich hatte es vorher schon erwähnt, wir können als endliche Geschöpfe nicht in eine zeitlose Ewigkeit gelangen. Das wäre ein Widerspruch in sich. Es gibt manchmal Dinge, wo wir sagen, das können wir uns nicht vorstellen, aber bei Gott ist es so. Aber wenn wir erkannt haben, da ist ein logischer Widerspruch in sich drin, dann dürfen wir getrost davon ausgehen, dass das auch etwas ist, was für Gott und für das, was Gott uns schenkt, gilt. Selbst zu einem unendlichen Geschöpf zu werden, also in die zeitlose Ewigkeit Gottes zu gelangen, hieße ein Gott zu werden. Dann sind wir kein Geschöpf mehr. Aber wenn wir in das Jenseits gelangen, ist die Zeit dort nicht die gleiche Zeit, die wir hier haben. Die jenseitige Zeit wird auch eine verklärte Zeit sein, genauso wie unser verklärter Leib. Es wird eine andere sein, als wir uns hier im Diesseits vorstellen können. Zudem gilt, dass der jüngste Tag, also der Tag der Auferstehung und das Ende der irdischen Welt, ein gemeinsamer Zeitpunkt auf der diesseitigen und auf der jenseitigen Zeitachse ist. Paulus betont das ausdrücklich. Die Wiederkunft Christi wird die bereits Verstorbenen nicht benachteiligen und die noch Lebenden nicht bevorzugen. Also es heißt im Thessalonicher Brief, Brüder, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in den Himmel entrückt, wohlgemerkt, zugleich mit ihnen dem Herrn entgegen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Ende des Zitates. Paulus benutzt hier diesen sehr starken theologischen Rekurs auf ein Wort des Herrn. Das hat er also von Jesus. Das ist eine Offenbarung. Dann wird allerdings die Frage nach der Aufenthaltsdauer im Fegefeuer gestellt. Denn dann wären ja die Verstorbenen, die bereits vor 1000 Jahren von uns gegangen sind, bis zur Wiederkunft Christi 1000 Jahre länger im Fegefeuer. Und alle zusammen, also die im Himmel, im Fegefeuer, in der Hölle, müssten deutlich länger auf den Tag der Auferstehung warten als wir. Dazu ist zweierlei zu bemerken. Zum einen wird die verklärte Zeit, wie der verklärte Leib, ganz und gar von der Seele geprägt. Das wissen wir. Wir wissen nicht genau, aber vermuten, dass damit eben auch ein subjektiv verschiedenes Zeitempfinden, also zumindest keine Überraschung wäre. Dieser Zustand ist uns ja auch schon in dieser irdischen Welt bekannt. Zum anderen werden, ebenfalls der Tradition der Kirche entsprechend, die Seelen im Fegefeuer nur die Zeit dort verbringen, die sie zur Reinigung ihrer Entscheidung benötigen. Sowohl tatsächliche Zeit, soweit wir noch davon sprechen können, als auch Zeitempfinden sind also möglicherweise individuell verschieden. Eine andere Frage, die habe ich am Anfang des Vortrags schon angekündigt, ist die Frage nach dem Leib. Sehr interessant, sehr vielschichtig und da gibt es auch alle möglichen Spekulationen. Die Frage nach der leiblichen Auferstehung wird nämlich konkret. Wie viel individuelle Spuren unserer irdischen Geschichte wird unser künftiger Leib denn dann noch haben? Werden wir uns wiederkennen? Oder darf sich jeder einen Wunschleib aussuchen und damit eventuell auch das Geschlecht wechseln? Wieder gilt, dass wir die Grenzen unseres Wissens über die jenseitige Welt besser zu klein stecken, als uns in haltlose Spekulationen zu verheddern. Die würde uns nichts bringen, außer vielleicht eine befriedigte Neugier. Aber dennoch können wir zwei, sagen wir mal, Pflöcke als Grenzmarkierung einschlagen. Denn zum einen wissen wir vom Auferstehungsleib Jesu. Dieser Auferstehungsleib ist bereits verklärt und doch hat er noch Spuren der Kreuzigung. Thomas wollte nicht glauben, wenn er nicht die Male der Nägel und die Seitenwunden an Jesus sehen würde. Auch Maria Magdalena, die Apostel und die Emmausjünger erkannten Jesus, wenn auch nicht sofort. Jesu Leib war also durchaus verändert, aber dennoch identifizierbar. Wir dürfen also getrost bleiben, dass wir am Tag der Auferstehung zwar einen verklärten und auch einen andersartigen Leib erhalten werden, dieser wird aber noch mehr als unser irdischer Leib Ausdruck der gleichen Seele und unseres gleichen Ichs sein. Entsprechend den Wunden wird dieser Leib vielleicht auch Spuren unserer Lebensgeschichte aufweisen. Vielleicht vor allem Spuren von Ereignissen, die uns im Guten geprägt haben und uns in der Heiligkeit haben wachsen lassen. Ich habe mal eine Mutter eines schwerbehinderten Kindes nach dessen Tod mit dem Gedanken versucht zu trösten, dass ihr Kind nun ganz und gar heil bei Gott auf sie wartet. Ihre Antwort war für mich überraschend und auch zumindest bedenkenswert, denn sie fragte, warum wird mein Kind im Himmel nicht mehr behindert sein? Vielleicht ist es so, wie es ist, besonders Gott gewollt. Vielleicht wird im Himmel nicht mein Kind, sondern unsere Vorstellung von Behinderung anders sein. Ich habe vorhin von den zwei Pflöcken gesprochen, also zwei entscheidende Punkte, an denen wir unser Wissen festmachen, was den verklärten Leib angeht. Der eine ist die Auferstehung Jesu und sein Leib. Durch die Auferstehung Jesu und das Zeugnis, dass das Grab Jesu leer war, wissen wir, dass der jenseitige Leib auf irgendeine Weise eine Weiterschöpfung am irdischen Leib ist. Der zweite Pflock ist, das ist das, was wir alltäglich erfahren. Auf der anderen Seite hat der verklärte Leib nämlich keine materielle Kontinuität mit dem irdischen Leib, wenn wir die Leiber unter Verstorbenen der Weltgeschichte anschauen. Die sind mittlerweile verwest, eventuell verbrannt oder von wilden Tieren verspeist. Natürlich, es gibt hier und da unverweste Leiber von meistens heiligen Menschen, aber das sind die Ausnahmen. Manche Atome und Moleküle sind wohl im Laufe der Jahrtausende schon Bestandteil von mehreren Menschen gewesen. Und das nicht erst nur deswegen, weil sie gestorben sind, sondern wir tauschen ja ständig Stoffe aus. Es gibt kein atomares Eigentumsrecht, sodass du sagst, das sind meine Atome. Also, wenn es das geben würde, würden sich die Auferstandenen um die Atome und Moleküle streiten. Das ist ein absurder Gedanke. Dennoch ist eine materielle Identität teilweise möglich. Diese Vorstellung wird durch die Reliquienverehrung aufrechterhalten. Die Kirche positioniert also ihren Auferstehungsglauben also irgendwo zwischen diesen beiden Flöcken. Einmal der leiblichen Kontinuität, die durch das Grab, das leere Grab Jesu, und auch die Reliquien der Heiligen bezeugt wird, und der geistigen Kontinuität bei den Menschen, deren Leib in dieser Welt materiell verloren gegangen ist. Wie genau eine Auflösung dieser Spannung jetzt aussieht, können wir uns nicht wirklich vorstellen und auch mit Worten nur andeutungsweise umschreiben. Und eine letzte Frage. Die schließt sich an das, was wir vorhin schon angedeutet haben und als Frage auch gestellt haben, nämlich kommen wir in eine zeitlose Ewigkeit? Es ist logisch, dass das nicht geht. Aber ist eine ewige Zeit nicht langweilig? Ist das nicht vielleicht sogar die Hölle, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt im Himmel und es vergeht Zeit und es vergeht Zeit und es wird niemals ein Ende haben? Es ist für uns einmal von der Vorstellung her schrecklich, aber es ist auch kaum möglich, sich das überhaupt vorzustellen. Mir gefiel als Kind zumindest die Erzählung Das Hirtenbüblein, der Gebrüder Grimm, also ein Märchen. Ein König lässt einen Hirtenjungen zu sich kommen, der für seine weisen Antworten bekannt ist. Der König bietet ihn an, ihn zu adoptieren, wenn er ihm 3 Fragen gut beantwortet. Es kommt eigentlich auf die 3. Frage an, aber die 1. Frage ist, wie viel Tropfen Wasser das Weltmeer enthält, und der Junge antwortet, der König solle zuerst alle Zuflüsse verstopfen, damit keine weiteren Tropfen dazukommen können. Dann wird er auch die Zahl nennen. Die 2. Frage lautet, wie viele Sterne am Himmel stehen, worauf der Hirtenjunge auf einem Blatt unzählige viele Punkte malt, wobei jeder Punkt für einen Stern steht. Aber die 3. Frage, die geht darum, wie viele Sekunden die Ewigkeit hat. Und das hat mir in dieser Geschichte, die ich als Kind ein paar Mal gehört und auch noch selbst nachgelesen hat, immer ein bisschen Angst gemacht. Der Junge antwortet mit der Erzählung von einem Vögelchen, das alle 100 Jahre sein Schnäbelchen an einem Berg wetzte. Wenn der Berg abgetragen sei, dann sei die 1. Sekunde der Ewigkeit vergangen. Dem König gefielen die Antworten des Hirtenjungen, worauf er sein Versprechen einlöste und ihn adoptierte. Mir gefielen die überhaupt nicht. Ein solcher Begriff einer unendlichen Zeitspanne, das klingt weder frohmachend noch erstrebenswert. Der Fehler liegt allerdings in diesem Ewigkeitsbegriff, nicht in der Sache. Wenn das ewige Leben als eine unendliche Abfolge von Zeitfortschritten gesehen wird und diese Zeitabschnitte von uns zu füllen sind, dann bedeutet Ewigkeit eine unendliche Aufgabe und damit eine absolute Überforderung des Menschen. Aber vermutlich ist Ewigkeit keine unendliche Zeit, die es zu füllen gibt. Auf uns warten nicht unendlich viele, sondern unendlich schöne Momente der Erfüllung, also eine erfüllte Zeit, für die wir dann auch Ewigkeit Zeit haben, sie zu genießen. Eine junge Frau, auf deren Hochzeit ich eingeladen war, verglich den Himmel mit ihrer Hochzeit. Genau mit dem Moment, in dem die beiden Brautleute Ja zueinander gesagt haben, und sie sagte mir, dieser Moment ist der Himmel. Aber nicht unendlich verlängert, sondern unendlich vertieft. Es ist auch theologisch eine erlaubte Freude, sich die Schönheit des Jenseits auszumalen. Auch wenn wir uns der Begrenztheit unserer Vorstellungen immer bewusst bleiben müssen. So schließen sich an die individuelle Eschatologie zwar viele Fragen an, die Antworten jedoch können höchstens in ihrem Ausschluss sicher sein. Also wir können ausschließen, in die göttliche zeitlose Ewigkeit zu gelangen. Wir können ausschließen, dass wir körperlose Seelen bleiben werden. Und wir können ausschließen, dass wir im Himmel an Langeweile sterben werden. Gott sei Dank.
Das war der Vortrag von dem Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen, zum Thema »Kommen wir alle in den Himmel?« Pfarrer Peter van Briel danken wir sehr herzlich für seine Erläuterungen. Wenn Sie möchten, laden Sie doch gerne einen Podcast von dieser Sendung herunter auf horeb.org/mediathek oder auch in der Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa. Alternativ können Sie auch gerne eine CD zum Weiterverteilen oder nochmal hören bestellen unter 08328 921 120. Bei Ihnen verabschiedet sich für heute Leon Bichler und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, für Ihr Gebet und auch für Ihre Spenden, denn dadurch haben Sie diese Sendung erst ermöglicht. Danke und vergelt's Ihnen Gott. Abschließend darf ich Sie auch noch einladen, jetzt dran zu bleiben und um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten. Heute mit Frau Ursula Franzen von 1000 Plus, einem Projekt des gemeinnützigen und mildtätigen Vereins Pro Femina, durch welchen Frauen im Schwangerschaftskonflikt beratend und helfend zur Seite gestanden wird. Haben Sie noch einen schönen und gesegneten Freitag. Auf Wiederhören!